Herzlich willkommen zu Episode 42 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute sprechen wir mit Nico Zorn, E-Mail-Marketing-Spezialist und Mitgründer und Chef des Beratungsunternehmens Saphiron. Seine Themen sind CRM, Customer Loyalty und E-Mail-Marketing und ja, surprise, genau darum wird es nachher gehen, wenn wir mit Nico sprechen. Wir sind heute mitten in einem Digital-Data-Thema und wer könnte da eine geeignetere Co-Host sein als Marlene Schreiber, die gemeinsam mit Sebastian Schulz unser weiterwachsendes Digital-Data-Team leitet. Hallo Marlene, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Hallo Martin, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Genau, mein Name ist Martin Schirmbacher, das wissen die allermeisten wahrscheinlich. Ich mache hier Podcasts und neben dem Data-Thema noch ein bisschen IT-Recht. Und die allermeisten sind nicht überrascht, dass wir, bevor wir zum Interview kommen, wie immer einen Blick darauf werfen, was uns in den letzten Wochen so beschäftigt hat. Wie sieht's da bei dir aus, Marlene?
Na, also in der letzten Woche, und natürlich hat mich das die Woche davor auch schon beschäftigt, aber in der letzten Woche hat meine absolute Lieblingsveranstaltung des Jahres stattgefunden. Oder wie ich auf LinkedIn von anderen gelesen habe, das Jahreshighlight bzw. das Klassentreffen der IT-Rechtlerinnen, worüber ich mich besonders gefreut habe. Nämlich der vierte IT-Juristentag, das Barcamp zur Digitalisierung und Recht. Das ist eine Unkonferenz, wie wir sagen, die ich gemeinsam mit der Kollegin Nina Dirks aus Hamburg veranstalte. Immer abwechselnd in Hamburg und Berlin und dieses Jahr waren wir eben in Hamburg.
Für mich ja nicht so überraschend, dass sich das beschäftigt hat, aber vielleicht für die Zuhörenden, vielleicht nochmal kurz, was ist eine Unkonferenz, was ist ein Barcamp, was macht ihr da?
Genau, also Barcamp bedeutet, es gibt vorab keine festgelegten Speaker oder Vortragsthemen, sondern alle Teilnehmenden können zu Beginn der Veranstaltung in einer sogenannten Pitch-Runde eine Session oder ein Thema pitchen, also bekommen 30 Sekunden Zeit und können dann erklären, über welches Thema sie gern sprechen würden und warum. Und am Ende stimmen dann alle Anwesenden ab. Gibt dann verschiedene Sessions gleichzeitig. Ich glaube, wir hatten jetzt 5 Slots und jeweils 3 parallel stattfindende Sessions. Und so kommt es eben dazu, dass man zu der Konferenz fährt, nicht genau weiß, um welche Themen es geht, sondern das Konferenzprogramm selbst gestalten kann, selbst festlegen kann.
Gibt es ein PowerPoint oder nicht?
Nein, das ist nicht vorgesehen. Tatsächlich kommt die Frage immer mal wieder. Wir hatten tatsächlich einige Fälle, wo das praktisch war, mal Sachen zu zeigen. Dafür reicht aber in der Regel dann tatsächlich irgendwie ein Laptop oder ein Flipchart oder so. Also es gibt tatsächlich keine Vorträge, also keine Monologe, wo jemand eben steht, so wie man das von vielen Konferenzen kennt und eine Stunde lang dann sein Thema vorstellt, was ja auch durchaus sinnvoll sein kann, sondern es gibt dann in der Session einen Impuls. Das heißt, so eine Einführung in das Thema oder in das Problem, oder wir haben häufig Use Cases aus der Praxis, da wird es dargestellt. Und anschließend wird das Thema eben gemeinsam erarbeitet oder werden verschiedene Lösungen, Meinungen diskutiert. Es hat halt den Vorteil, dass es extrem praxisnah ist und sich wirklich jeder einbringen kann. Sonst inhaltlich, worüber haben wir so gesprochen? Also wir hatten ja insgesamt 5x3, lass mich rechnen, 15 Sessions, gerne. Rechnen ist nicht so meine Stärke, aber das kriege ich gerade noch hin. Aber da ging das also KI war schon ein bisschen das bestimmende Thema. Also wir hatten Kennzeichnungs- und Informationspflichten für KI-Inhalte, Einsatz von AI-Tools, also so im Operativen, das habe ich gemeinsam mit der Diana Eberlin gemacht. Aber es gab auch andere Themen, also wir haben über IT-Sicherheit und darüber diskutiert, ob wir einen Cybervorstand brauchen, der Datenschutzbeauftragte als Anlaufstelle für Aufsichtsbehörden, agile IT-Projekte, Legal Design, Open-Source-Lizenzen, wie motiviere ich da die Tech-Abteilung zu Compliance, In-House-Legal-Insights zu Tools und Startups, integrierte Management-Systeme. Wir hatten auch wieder ein bisschen Arbeitsrecht mit dabei, also Betriebsrat und datenschutzrechtliche Mitbestimmung von der Nina Dirks. Das waren so die Hauptthemen. Und dann haben wir immer noch, das finde ich ganz schön, so 1-2 Sessions dabei, wo es dann um sogenannte weiche Themen geht. Also wir haben diesmal darüber diskutiert, bin ich eigentlich auch Unternehmerin als Rechtsanwältin oder muss ich eine sein und wie werde ich die? Wenig überraschend. Aber es gibt da eben auch Kolleginnen, die ein bisschen Unterstützung brauchen dabei. Wie komme ich da hin oder was gibt's so für Best Practices? Was hat mir geholfen? Was hat dir geholfen? Oder wie ist das eben, wenn man weiblich und 30 ist und so ein bisschen an der Grenze steht, sich zwischen Familie und Beruf vermeintlich entscheiden zu müssen?
Oder sind alle deine Wunsch-Sessions rangekommen? Oder was war die Session, die du gerne noch gesehen hättest?
Oh je, es waren wirklich, wirklich viele. Deswegen habe ich nicht mehr alle auf dem Schirm. Aber tatsächlich hatte Vito eine, fand ich, tolle Sessions, auch wieder KI-lastig, aber KI in der Anwaltspraxis. Also wie können wir eigentlich KI einsetzen? Da hätte ich mich tatsächlich gerne zu ausgetauscht mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Dafür hatten wir aber mit Kollegen von Bear Legal eine Session zu Kanzlei 3.0, also wie muss die Kanzlei zukünftig eigentlich aufgestellt sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da hat das mit reingespielt, das fand ich unheimlich interessant.
Jetzt sagst du Vito, Vito kenne ich, ist ein Mann.
Ja,
auf dem IT-Juristinnen-Tag.
Vittorio Dimov, sonst ist er böse mit mir, wenn ich nur von Vito spreche.
Genau, Vittorio, was macht der da? Darf der da auch kommen?
Der durfte auch kommen, ja. Auch Männer dürfen kommen. Diese Frage kommt jedes Jahr, weil wir ein wenig ketzerisch die Veranstaltung wirklich Juristinnentag genannt haben. Alle Geschlechter sind ausdrücklich willkommen. Wofür wir allerdings sorgen, ist, dass das Verhältnis von Frauen zu Männern so ist, dass es deutlich mehr Frauen gibt als Männer. Das ist tatsächlich die einzige Diskriminierung.
Und so ist es auch.
So ist es tatsächlich auch. Ich glaube, wir hatten diesmal 5 oder 6 Männer. So genau habe ich nicht nachgezählt. Aber ich freue mich immer, wenn auch Männer da sind oder Menschen, die sich keines Geschlechtes zugehörig fühlen.
Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Du hast gesagt, es ist jetzt 4. Jahr in Folge. Und gibt es noch ein 5. Mal?
Es gibt ein 5. Mal nächstes Jahr in Berlin. Der Termin steht aber noch nicht ganz fest. Das ist jedes Mal nicht ganz so einfach mit Ferien und sonstigen Konferenzterminen. Aber ja, wird kommen. Was war deine Frage?
Was die Idee?
Also, wir da drauf gekommen sind. Warum machen wir den Quatsch eigentlich? Entstanden ist das tatsächlich vor 5 Jahren. Wir mussten ja wegen Corona immer aussetzen. Auf einer typischen Juristenkonferenz, sage ich mal. Also ein Vortrag nach dem anderen, wo dann nach dem Vortrag 1 oder 2 ältere Kollegen aufstehen, sehr lange erzählen, was sie machen und dann eine kurze Frage stellen, aber nicht so richtig Diskussionen zustande kommen. Und ich erzähle auch auf unseren Juristinnen-Tagen immer, ich saß ziemlich weit hinten und blickte auf ein Meer von blauen und schwarzen Sakkos und Halbglatzen, was an sich jetzt nichts Schlimmes ist, aber ich dachte mir, wo sind eigentlich die ganzen Kolleginnen? Da habe ich Nina getroffen und wir haben uns darüber ausgetauscht und haben uns gefragt, wo sind denn unsere ganzen tollen weiblichen Kollegen? Warum sieht und hört man die nicht so richtig? Und so ist eigentlich die Idee entstanden, eine Konferenz ins Leben zu rufen, die den Fokus legt auf einen echten Austausch, also auf Augenhöhe und unabhängig davon, welches Senioritätslevel man da hat, und eben sich nicht berieseln lässt, sondern wirklich einen auch geschützten Raum schafft, um wirklich offen Fragen zu diskutieren. Also wir haben ja auf diesen Konferenzen sind Anwältinnen, sind Inhouse-Counsel, sind auch Behördenvertreterinnen, die natürlich nur privat da sind, aber wenn man sich da wirklich offen austauschen kann und Meinung austauschen kann, ohne Sorge haben zu müssen, dass das irgendwo anders dann auftaucht. Das ist schon extrem hilfreich. Und eben auch mal wirklich praktische Fälle zu diskutieren, ja, und zu sagen, so, das habe ich da so und so gemacht, habt ihr damit Erfahrung, wie habt ihr das entwickelt, welche Lösung gibt's da? Und da so ein bisschen wertschätzend miteinander zu sprechen, ohne so diese, ich sage jetzt mal, typische Silberrücken-Situation, wo dann älterer Kollege der jüngeren Kollegin erklärt, wie es eigentlich wirklich ist.
Dass sie zu laut ist.
Ja, und zu viel Meinung hat. Ein weiterer Punkt ist tatsächlich das Netzwerken. Ich glaube, da haben viele Kolleginnen noch Nachholbedarf. Also das scheint immer noch so ein bisschen der Gedanke zu bestehen, das sei was Schlechtes, das macht man nicht, ja. Und dabei wissen wir alle nur zu gut, dass Vorträge, Projekte oder ja einfach Möglichkeiten, sich da auch mal zu zeigen, häufig über kennst du nicht jemanden. Ja, also wir kennen das, wenn wir selbst Konferenzen organisieren oder du tolle Gäste für deinen Podcast suchst. Man spricht halt erstmal mit den Leuten, die man kennt und fragt, kennst du nicht jemanden? Und dafür muss man aber auch tatsächlich Leute kennen. Ja, und da fehlt es häufig an der Sichtbarkeit. Also ich kenne das auch, dass mir manchmal tolle Kolleginnen gar nicht einfallen, weil die einfach zu wenig sichtbar sind. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen diesen Mythos fleißiges Bienchen aufbrechen. Also gut sein ist super und ist auch erforderlich, um erfolgreich zu sein,
fleißig
aber das hilft
sein
halt
auch.
Nicht. Wie bitte?
Fleißig sein ist auch super.
Fleißig sein ist auch super, aber es hilft halt nicht, wenn es keiner weiß, ja, und wenn es keiner sieht. Und da müssen wir einfach, finde ich, noch viel mehr die Bühne bieten, auch für die, die da vielleicht sich nicht von alleine vordrängeln wollen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, was ich unheimlich schade fand, dass ich angefangen habe zu arbeiten, das ist ja jetzt auch schon irgendwie 11, 12, fast Jahre her, da gab es einfach kaum sichtbare Partnerinnen mit Kindern. Also ich hatte kaum Kolleginnen, an denen ich mich hätte orientieren können, um zu sehen, das, was ich da vorhab, funktioniert das eigentlich und wie kann das funktionieren? Und da finde ich einfach wichtig, dass man, dass wir auch jüngeren Kolleginnen so ein bisschen Vorbilder geben und eine Möglichkeit geben, mit den erfahrenen Kolleginnen ins Gespräch zu kommen. Und es war auch diesmal wieder der Fall, dass ich unheimlich wertvoll den Austausch fand mit den Kolleginnen, die eben in einer ähnlichen Situation sind wie ich, und einfach mal zu gucken, wie organisiert ihr das eigentlich, wie macht ihr das und was macht ihr sonst noch so?
Ja. Jo, jetzt hast du schon gesagt, nächstes Jahr gibt's es wieder. Mhm. Wir hätten es ja eigentlich vorher machen müssen, um noch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren.
Ja, haben wir nicht geschafft.
Ich kann bestätigen, eine tolle Erfahrung. Ich habe mit mehreren Kolleginnen gesprochen, die da waren im letzten Freitag und tolle Stimmung. Sisterhood, meinte jemand.
Ja, tatsächlich, Liane Allmann, die uns, ich glaube, jetzt das dritte Mal schon sponsert mit ihrer Agentur Kitty und C, die spricht immer von Sisterhood und das ist, glaube ich, tatsächlich auch was diese Veranstaltung ein bisschen auszeichnet, dass man da rausgeht, sehr inspiriert und motiviert von den Gesprächen, die man da hat und eben auch so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich bin nicht alleine und ich habe da ein Netzwerk von tollen Kolleginnen und Kollegen, die ich ansprechen kann und die alle so ein ähnliches Mindset haben, was diese Aufbruchsstimmung und den Ehrgeiz auch recht zu gestalten angeht. Und vielleicht an dieser Stelle, weil ich jetzt Kitty und C genannt habe, nochmal ganz kurz der Dank an die weiteren Sponsoren, die wir haben. Also neben Liane war das diesmal Native Digital in Hamburg, bei dem wir die Veranstaltung gemacht haben, und natürlich Ping, also die Privacy in Germany.
Die gerade 10 Jahre alt geworden ist.
Die gerade 10 Jahre alt geworden ist.
Genau. Und wenn ich jetzt da nächstes Jahr dabei sein möchte, also
für dich hätte ich sogar ein Freiticket.
Ja, okay. Nein, aber wenn ich das jetzt höre und dabei sein möchte, was muss ich tun?
Also am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn ihr unseren Herting Newsletter abonniert, da ist es auf jeden Fall drin. Wer mir auf LinkedIn folgt, der sieht es auch, und dann gibt's aber auch die Website itjuristinnen.de oder IT-Juristinnen-Tag, kommt in die Shownotes richtig. Und da werden wir das dann auch möglichst zeitnah verkünden, wann der nächste IT-Juristinnen-Tag ist. Und der wird eben in Berlin stattfinden, in der Regel hier bei uns in unseren schönen Borsig-Räumen in der Kanzlei Herting. Ja, das war meine letzte Woche. Wie war denn deiner? Hattest du genauso viel Spaß wie ich?
Ich glaube nicht. Vor allem habe ich keine große Sisterhood gefühlt, als ich an meinem Schreibtisch saß und mich mit Gesundheitsdaten beschäftigen
musste. Ja, wärst du mal wie andere Kollegen und Kolleginnen mit nach Hamburg gekommen.
Ja, das ist aber gut, einer muss arbeiten. Genau, also worum ging's da? Ich versuche das mal kurz zu fassen, aber eigentlich schon ein spannender Fall. Die Mandanten wollten wissen, ob es eigentlich eine Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist, wenn sie ein, ich sag jetzt mal, normales Tracking auf einer Website betreiben, in denen es aber, also auf der Website dediziert, um Symptome und Heilungsmöglichkeiten zu bestimmten Krankheiten geht. Ja, für die Nicht-Datenschützer wichtig, vor allem weil Gesundheitsdaten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören, die sich praktisch nur aufgrund einer Einwilligung verarbeiten lassen. Für Experten klar, für alle anderen, das sind dann die sogenannten Artikel 9 Daten, von denen immer mal wieder die Rede ist.
Okay, und wenn du sagst, du willst es kurz machen, was war das Ergebnis? Was habt ihr dem Mandanten
gesagt? Na, so kurz kommst du nicht davon. was meinst du? Ich meine, sind solche Tracking-Daten personenbezogene Daten, die sich, so steht es im Gesetz, auf die Gesundheit einer natürlichen Person beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen, nur weil ich mir auf einer Seite tummele, wo es um Leukämie geht?
Unvorbereitet in der mündlichen Prüfung sitzend. Wir sind ja nun keine Daten, die direkt von mir erhoben werden, würde ich sagen. Also weißt ja, wenn ich auf die Website gehe und da über Leukämie mich informiere, heißt das ja nicht, dass ich das für mich tue. Also ich würde erstmal sagen, nein.
Vielleicht guck ich auch nur, was ist eigentlich Leukämie? Ich habe noch nie gehört.
Ja, oder ich suche für einen Freund oder wer weiß.
Genau, das war natürlich auch unser Thema. Kann ich auch vorbeugend suchen, für Freunde, Kinder, Omas suchen. Und andererseits liegt natürlich der Schluss schon nahe, dass wenn ich mich irgendwie ständig irgendwie über eine Symptom, über Grauen Star informiere, dass ich das dann irgendwie... Grauer Star, kann ich das schon haben?
Sprechen wir nicht weiter drüber.
Jedenfalls, dass da ist es nicht fernliegend anzunehmen, dass jemand, der im Internet sich auf einer Gesundheitsseite tummelt, da sucht, weil er entsprechende Symptome hat und dann vielleicht man daraus schließen kann, dass er an der jeweiligen Krankheit erkrankt ist. Wichtig sind in dem Zusammenhang zwei EuGH-Entscheidungen, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen rezitieren werde, die tun wir auch in die Shownotes, aber schon spannend zu sehen, wer sich ein bisschen damit befasst. Und der EuGH ist da ziemlich weit. Also es gibt ein Urteil aus dem August letzten Jahres, Vorlage aus Litauen. Da beschäftigt sich der EuGH mit einem Antikorruptionsgesetz und es geht im Prinzip darum, ja, da wurden die Beschäftigten nach dem Gesetz verpflichtet, um Korruption zu verhindern, den Namen des Ehepartners anzugeben. Und da hat sich ein Betroffener dagegen gewehrt und gesagt, naja, wenn ich jetzt hier den Namen meines Ehepartners angebe, dann könnt ihr ja die auf meine sexuelle Orientierung schließen, wenn das sozusagen ein wenn in meinem Fall den Namen meiner Frau angegeben hätte, ja, das da liegt ja nahe, dass ich dann hetero bin. So jedenfalls der Betroffene dort. Und der EuGH sagt tatsächlich, dass es ausreicht, wenn man aus den erhobenen Daten mittels, in Anführungszeichen, gedanklicher Kombination oder Ableitung auf die sexuelle Orientierung einer natürlichen Person schließen kann. Übersetzt auf Gesundheitsdaten heißt es, dass sich die Krankheit eben auch aus den Umständen ergeben kann und jetzt eben nicht feststehen muss, wie beim Arzt, wir haben dir jetzt diese Krankheit diagnostiziert. Und dann gibt es das zweite Urteil, Juli diesen Jahres, auch viel beachtet, Vorlage vom EuGH Düsseldorf. Das Bundeskartellamt gegen Meta vorgegangen, ging um ganz viele Sachen, aber auch um Gesundheitsdaten. Dort ging es nämlich um die Frage der Datensammlung von Facebook und individualisierte Werbung. Und eben nicht nur auf Facebook, sondern auch auf allen möglichen anderen Seiten. Und genau die Frage, ob diese Off-Facebook-Activity und die Frage, ob ein Nutzer eine bestimmte Website benutzt hat, besucht hat, dazu führt, dass man dort Gesundheitsdaten erhebt. Der EuGH hat die Frage leider nicht entschieden, sondern ans EuGH Düsseldorf zurückverwiesen, aber schon deutlich gemacht, dass Informationen über den Besuch einer Website sensible Daten sein können, wenn sie eben Rückschlüsse auf die geschützten Merkmale zulassen. Und schon die Verarbeitung der Daten über den Aufruf der Seite können eben solche sensiblen Informationen offenbaren. Und dann hat das Gericht, ohne dass es das wusste, aber im Prinzip mit dem Argument aufgeräumt, was wir gerade am Wickel hatten, nämlich, dass es unerheblich ist, ob die Informationen den jeweiligen Nutzer oder eine andere natürliche Person betreffen. Die Informationen müssten, so hat der EuGH gesagt, nicht richtig sein. Also das dürfte es dann gewesen sein mit unserem Argument, ich suche für den grauen Star, grünen Star meiner Oma. Weil es eben dann auch Gesundheitsdaten sind, ob jetzt von dir oder von deiner Oma.
Okay, jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, haben wir da zwei Entscheidungen, die zwar super interessant sind in dem Zusammenhang, aber jetzt noch nicht, zumindest die zweite, noch nicht so richtig weiterhelfen, zumindest nicht final. Also ihr habt ja nun dem Mandanten sicher nicht gesagt, sie sollen auf das OLG Düsseldorf warten, oder etwa doch? Wir können leider dazu keine Aussage treffen, wir warten mal noch 2 Jahre.
Nein, also es ist natürlich haben wir das nicht gemacht, zumal auch ein bisschen offen ist, was da jetzt dann am Ende rauskommt, hängt ja sehr von den Einzelheiten ab. Der EuGH hat auch noch eine andere BGH-Vorlage zu entscheiden, wo es um einen Online-Shop und Daten geht und um Gesundheitsdaten geht. Letztlich kommt es wohl darauf an, wie intensiv die Nutzung der Seite und das Tracking eben ausfällt. Es kann eigentlich nicht sein, dass ein einmaliger Besuch auf einer Seite zu Leukämie auf Blutkrebs der Surfenden hindeutet. Das dürfte eher untypisch sein. Manche mögen ja schlecht wissen wollen, habe ich vorhin schon gesagt, was das eigentlich heißen soll. Aber wird getrackt, dass ein Nutzer mehrfach wiederkommt, sich innerhalb des Portals auf ähnlichen Seiten herumtreibt oder werden insgesamt umfassende Nutzerprofile zum Surfverhalten auf Gesundheitsdaten angelegt, dann ist man wohl drin in Artikel 9. Mhm. Und bei Facebook würde mich jetzt wundern, wenn man da jetzt zu einem anderen Ergebnis kommen wird. Insofern hängt es schon drauf an, davon ab, wie intensiv das Tracking ist.
Okay, und wenn du dann dazu kommst, naja, wir überschreiten hier eine gewisse Schwelle, dann, was ist die Konsequenz?
Ja, dann ist die Konsequenz, die es immer gibt bei Artikel 9 Daten, man kann sich eben nicht mehr auf berechtigte Interessen stützen, sondern man braucht eine Einwilligung. Die Einwilligung haben wir ja meistens sowieso beim Tracking, weil wir die Cookie-Einwilligung brauchen, aber dann ist dann halt die Frage, was muss da drin stehen? Wie deutlich muss da drin stehen, dass ich Gesundheitsdaten erhebe? Und muss ich möglicherweise den Leuten die Möglichkeit geben zu sagen, Tracking ja, aber nicht Gesundheitsdaten?
Also der reine Cookie-Banner, wo auf Ebene 3 dann irgendwo noch die Gesundheitsdaten mit drin sind.
Das ist dann der nächste Schritt, den wir wohl prüfen müssen, wenn die Mandanten unser vorläufiges Ergebnis so hinnehmen und unserer Einschätzung folgen, dass es wohl, dass es natürlich deutlich risikofreier ist, das in die Einwilligung mit aufzunehmen. Genau.
Okay, spannend.
Sag ich ja. So, von den spannenden Gesundheitsdaten zu wirklich spannenden Themen, nämlich zum E-Mail-Marketing und zu CRM in der Praxis. Ja, zugeschaltet aus Bonn, oder?
Jawohl.
Nico?
Ja.
Ja, zugeschaltet aus Bonn ist heute unser Gast Nico Zorn. Hallo, lieber Nico.
Hallo, schön, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, Nico.
Also Nico ist seit 1999 in der digitalen Wirtschaft tätig, die Dotcom-Blase quasi schon live miterlebt.
Absolut, ja.
War der Head of Marketing oder Head of Online-Marketing bei einem Marketing-Technologie-Anbieter, den gibt's ja immer noch, ne?
Den gibt's immer noch, ja, sogar gut gewachsen, genau.
Und hat dort sein Faible für Direktmarketing und eben das Customer Relationship Management entdeckt. Fast logisch, dass du dann, ich glaube 2008, die CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron gegründet hast und sich nun mit dem Thema sozusagen schwerpunktmäßig befasst. Ihr beratet ja sehr namhafte Kunden, konnte ich mich auf der Website überzeugen. Und an dem einen oder anderen Projekt haben wir, wenn auch von unterschiedlichen Seiten, ja schon auch zusammengearbeitet, habe ich dann auch gesehen. Merkt man ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen, wie gut das dann auf der anderen Seite ist. Naja, du bist daneben Referent, Lehrbeauftragter, Keynote-Speaker, Autor, wie ich, Trainer bei der 121 Watt.
Genau.
Und auch Podcaster-Kollege, du hast den CRM-Podcast und lädst dort regelmäßig Gäste ein, sprichst mit ihm, ja, surprise, über Customer Relationship Management-Themen. Ich selbst war auch schon Gast, nämlich in Folge 30, da ging es natürlich um die Frage, welche rechtlichen Voraussetzungen man so für legales CRM gegeben sein müssen. Ja, genug der Vorrede, steht eh alles in den Shownotes. Schön, dass du dabei bist.
Ja, und nochmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Toll, Nico. Wir wollen ja ein bisschen sprechen über die Trends im E-Mail-Marketing, was technisch alles schon so geht, wohin die Reise hingeht, deiner Meinung nach. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen langsam oder einfach an. Gibt es denn eigentlich ein E-Mail-Marketing per Newsletter und Excel-Liste noch?
Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das gibt es noch immer. Das gibt es auch im Jahr 2023.
Nein.
Doch, also man möchte sich manchmal an den Kopf packen oder in die Tastatur beißen. Aber doch, solche Szenarien treffen wir immer noch an. Es hängt natürlich sehr stark von der jeweiligen Branche und von dem Reifegrad in der jeweiligen Branche ab. Das heißt, wir sehen, dass E-Commerce-betreibende Unternehmen da schon sehr weit vorne sind. Da wird dann noch eigentlich gar nicht mehr mit irgendwelchen Excel-Listen hantiert. Und auf der anderen Seite sehen wir beispielsweise im Mittelstand, gerade vielleicht auch bei etwas kleineren Unternehmen, ja doch, da findet das CRM teilweise noch in Excel statt, manchmal sogar festhalten in einem schönen Notizbuch. Da ist sozusagen das Wissen über die Kundinnen und Kunden wirklich in einem Notizbuch bei dem Vertriebsmitarbeiter gesammelt, der irgendwann in Rente geht und das Buch mitnimmt und dann ist das Wissen weg. Also ja, das gibt es immer noch, aber wie gesagt, das hängt sehr stark von der Branche ab. Andere Branchen sind da schon sehr weit vorne mittlerweile.
Okay, ich frage jetzt mal nicht, wie ihr das angeht, wenn jemand mit seinem Notizblock oder bei euch vor der Tür steht, aber mal angenommen, vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn so ein größeres B2B-Unternehmen zu euch kommt und sagt, ja, wir möchten jetzt auch dieses CRM-Business, möchten da mitmischen, möchten Werbe-E-Mails verschicken. Wie geht ihr das grundsätzlich an und was soll sozusagen der Output sein? Was kommt da am Ende bei raus?
Ja, also es mag sich ein bisschen banal anhören, aber uns wird auch in jedem Lehrbuch natürlich empfohlen. Ich glaube auch einfach, weil es richtig ist. Wichtig ist im ersten Schritt, sich wirklich Zeit für die Strategieentwicklung zu nehmen. Wir sehen, dass Unternehmen sehr oft ein bisschen, operativ losstolpern. Es fällt dann sehr schnell die Entscheidung auch für irgendein CRM-System. Man hat sich die Vertriebsshow von Salesforce oder von irgendwem anders angeschaut und hat dann gesagt, aha, mit denen machen wir das, dann wird alles gut und alles wird automatisiert. Wir gehen da gerne erstmal ein bisschen einen Schritt zurück und stellen mal die Frage, was wollt ihr überhaupt erreichen? Was sind die übergeordneten Unternehmensziele? Welche Ziele dann für das CRM und am Ende dann auch für das E-Mail-Marketing können wir daraus ableiten? Und geht es um Kundengewinnung? Geht es darum, den Kundenwert zu steigern? Wenn ja, wie soll denn der Kundenwert gesteigert werden? Sollen Menschen länger in einem Abo bleiben, höherwertige Produkte kaufen, ne? Das ganze Thema Cross- und Upselling. Also da haben wir wirklich eine etwas, komplexere Strategiediskussion oder ein Strategiethema zu beginnen. Daraus können wir die relevanten Kennzahlen ableiten. kommen wir, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen. Auch ein ganz spannendes Themenfeld. Ne? Welche Kennzahlen sind denn für mich überhaupt relevant? Wir sehen, dass ganz oft immer so ein bisschen auf die Öffnungsrate gestarrt wird im E-Mail-Marketing, was nur begrenzt zielführend ist. Das heißt, wenn wir
kann
da
ich,
so...
Kann ich bestätigen aus Nutzersicht, weil ich also sehr ungeschickte Finger habe, was das angeht und gerne mal E-Mails anklicke, ohne dass ich das will. Und ohne, dass ich dann da reingucke.
Und ohne, dass du einen Wert hast, dann kreierst du auf Versenderseite. Ne?
Genau.
Ja. Absolut, ja. Man kann auch eine E-Mail öffnen, um anschließend dann einfach nur auf den Abmeldelink zu klicken. Das heißt, wir haben technisch gesehen einen Erfolg. Wir haben eine Öffnung. Naja, am Ende verlieren wir aber Reichweite. Und deswegen ist natürlich ganz entscheidend, eben auch das Thema Kennzahlen zu sortieren, zu schauen, haben wir die auch standardisiert, die Kennzahlen. Es gibt einfach ein absoluten KPI durcheinander sozusagen in der im digitalen Marketing. Also die Frage, wie definieren wir die Kennzahlen? Wie erheben wir die Kennzahlen auch wirklich valide? Auch ein ganz wichtiges Themenfeld. Und wenn wir da so ein bisschen, ich sag mal, die Hausaufgaben gemacht haben, dann und erst dann können wir überlegen, welches System könnte denn hier zielführend sein? Ist es ein Salesforce? Ist es ein E-Mail? Ist es ein InXMail? Ein Artegic? Also wir haben eine ganze Reihe an Systemen, die hier zur Auswahl stehen. Es mangelt da nicht an Auswahl. Aber um da wirklich eine gut durchdachte Entscheidung treffen zu können, muss ich mir natürlich im ersten Schritt überhaupt mal überlegen, was will ich denn überhaupt machen? Welche Ziele will ich erreichen? Wie viele Menschen werden mit dem System arbeiten? Wie viele Daten möchte ich verwalten? Etc. Und dann geht's im dritten Schritt hin zur operativen Umsetzung. Also die Frage, die uns da sehr stark beschäftigt, wie kann eigentlich CRM/E-Mail-Marketing, E-Mail ist ja Teil des übergeordneten Themas CRM, wie können wir da eigentlich mit Kampagnen, auch mit Automations, die unterschiedlichen Phasen des Kundenlebenszyklus bestmöglich unterstützen? Und da merkt man auch schon, wir reden dann eben nicht nur über den Newsletter, nicht nur über die Frage, wie wir in den 90er Jahren E-Mail-Marketing gemacht haben, sondern wir versuchen uns anzuschauen, welche Datensignale haben wir denn eigentlich? Ja? Wie können wir die im CRM, im E-Mail-Marketing nutzen? Können wir mit der Aktivität, mit der Inaktivität von Kundinnen und Kunden arbeiten? Mit dem Zeitpunkt des letzten Kaufs, ja. Wir wissen vielleicht, dass ein Kunde umgezogen ist, weil er seine Anschrift geändert hat. Ne? Auch das kann beispielsweise je nach Geschäftsmodell ein spannendes Datensignal sein. Und mit basierend auf diesen Daten können wir eben hingehen, operativ die Kampagnen aufbauen. Und das geht dann immer eher in Richtung, ja, das, was man auch so Lifecycle-Marketing nennt, dass wir im Grunde mit automatisierten, aber auch mit manuellen Kampagnen die unterschiedlichen Phasen des Kundenlebenszyklus unterstützen. Und das Ergebnis ist dann zum einen, dass wir wirklich die Daten in einem System haben, dass wir die Daten von Kundinnen auch Kunden operativ nutzen können. In der Regel mangelt es nicht an Daten von Kunden, aber die sind eben verstreut, möglicherweise sogar noch in irgendwelchen Excel-Listen oder eben noch schlimmer in Notizbüchern. Das heißt, das wirklich auch datenschutzkonform zusammenzuführen, um mit diesen Daten auch nutzen zu können, um auf der Basis dann letztendlich einen höheren Kundenwert zu erzielen. Das ist das Ziel, um das es letztendlich geht. Also wie können wir letztendlich dann mit Kampagnen den Menschen zu einem Folgekauf animieren? Wie können wir auch die Kundenzufriedenheit verbessern, ne? Indem ich zum Beispiel als Deutsche Bahn darüber informiere, dass der ICE ausnahmsweise mal zu spät kommt. Ne? Besser wäre, er würde pünktlich kommen, aber trotzdem haben wir etwas höheren Kundenwert geschaffen, weil der Kunde sich zumindest nicht abhetzen muss, um zum Bahnhof zu kommen. Und das ist dann eigentlich das Ergebnis, also höherer Kundenwert und im Idealfall auch eine höhere Kundenzufriedenheit.
Hört sich, und das ist uns gar nicht so ganz fremd, dann schon eher nach einem größeren Projekt an. Ne? Also das ist halt immer, was wir sehen das bei der Rechtsberatung, könnt ihr uns mal, typischer Case, eine Datenschutzinformation basteln. Ja. Das sind dann Leute, die wissen immerhin schon, dass man das braucht. Ja. Ja, und die haben, nehmen wir mal an, irgendeine E-Mail-Marketing-Kampagne oder ja, ein Gewinnspiel und sagen, ja, wir brauchen hier nur noch die Datenschutzinformation. Und dann kommen wir mit ganz vielen Fragen zurück und dann bist du erstmal genervt oder auch mit einer Budgetthematik, ja, nach dem Motto, ja, Datenschutzinformation, kannst du Copy-Paste von unserer Website dir nehmen oder deine alte nehmen, kostet 500 €. Ja, aber was du eigentlich brauchst, ist in den Assessment, welche Daten darf ich überhaupt erheben? Und absolut, so. Und da kommen natürlich so, oder wenn wir haben hier mit Mike Bruns aufgenommen zu Google Analytics und der sagt halt auch, naja, also Tracking-Tools auf der Website, und das ist genau dasselbe Problem, was du gerade angeschnitten hast, ist das eine. Aber wenn du nicht weißt, was du eigentlich messen möchtest und was eigentlich dein Ziel ist bei dem Messen, dann bringt eigentlich alles nichts. Ne? Insofern, ja.
Absolut, ich glaube, da unterscheidet sich das Thema CRM und E-Mail-Marketing auch von einigen anderen Kanälen im digitalen Marketing. Ich sage immer, wenn wir hier am Anfang irgendwie die Weichen falsch stellen, dann rächt sich das irgendwann. Ne? Wenn wir uns zu Beginn irgendwie für das falsche System entscheiden, dann geht vielleicht erstmal alles gut, aber nach 3 Jahren merkt man, oh, das System kann ja gar nicht für uns relevante Cases abbilden. Oder, und das Thema wird euch sicherlich auch beschäftigen, ja, wir haben irgendeine Form von Einverständnis von unseren Kundinnen und Kunden, aber eigentlich nicht das, was wir brauchen. Hätten wir doch nur vor 3 Jahren absolut. Mal ne, das einmal durchdacht.
Ja, und du kannst eben nicht rückwirkend heilen, genau. Sondern du kannst dann immer nur, wenn du merkst, es misst, mit Blick auf die Zukunft es ändern, aber alles, was du dann davor gemacht hast, war halt im schlimmsten Fall umsonst.
Ein schöner Übergang. Ja, dieses Thema haben wir praktisch. Also wöchentlich möchte ich sagen im Data-Team, dass wir sagen, dass die Leute sagen, ja, wir haben jetzt hier eine Newsletter-Einwilligung, ich will jetzt Personalisierung machen. Und in der Newsletter-Einwilligung steht halt nichts von Personalisierung. Ja. Und dann sind wir schnell bei der Diskussion, wie stark darf ich da personalisieren, ohne dass ich eine Einwilligung habe. Und die Diskussion ist, wenn man auf die Datenschutzbehörden schaut, schnell beendet. Also da darf man dann ein Kriterium hinzuziehen, wenn man differenzieren möchte. Und das ist natürlich verrückt.
Und da muss, glaube ich, den Unternehmen klar sein, dass daraus wirklich auch ein signifikanter Wettbewerbsnachteil entstehen kann. Ne? Wenn ich da am Anfang, also meine, ich sag mal, die strategischen, die technischen, aber auch die datenschutzrechtlichen Hausaufgaben nicht mache, dann habe ich früher oder später wirklich da einen ganz, ganz großen Nachteil im Vergleich zu einem Wettbewerber, der möglicherweise genau das seit 5 Jahren wirklich durchdacht aufgebaut hat und kann eben nicht die Kampagnen aufbauen, die eigentlich für mein Geschäftsmodell zielführend sein würden.
Andererseits in all fairness, ne, als wir vor 5 Jahren Datenschutzeinwilligungen in CRM gedraftet haben, da war dann auch weniger Personalisierung drin. Die sind auch viel kürzer ausgefallen, als die sie jetzt formulieren würden. Und dafür kriegen wir jetzt, weil sich das eben auch im Online-Marketing, vor allem in der Marketing-Abteilung noch nicht so durchgesetzt hat, dann immer das Stöhnen und die hochgezogenen Augenbrauen, wenn wir da mit langen Einwilligungserklärungen ankommen, wo dann im Detail drin steht, welche Tracking-Maßnahmen man denn so jetzt so vornimmt, um die Kennzahlen zu erheben, die du vielleicht brauchst, neben der Öffnungsrate und dann eben vielleicht auch daraus Schlüsse zu ziehen und zielgerichtete Kampagnen zu fahren. Einwilligung im E-Mail-Marketing. Die Werbung per E-Mail bedarf nach § 7 UWG einer ausdrücklichen Einwilligung der Empfänger. Das gilt unabhängig davon, ob es sich um B2C oder B2B-Marketing handelt. Der Werbebegriff wird sehr weit verstanden. Alles, was irgendwie dazu geeignet ist, den Absatz zu mehren, ist Werbung. Ob eine Personalisierung oder Individualisierung einer Einwilligung bedarf, hängt von dem jeweiligen Use Case ab. Insbesondere die Datenschutzaufsichtsbehörden sind sehr streng und verlangen praktisch bei jeder Personalisierung eine datenschutzrechtliche Einwilligung. Die kann direkt bei dem Newsletter-Opt-in oder im Nachgang eingeholt werden. Auch ein gestuftes Legitimationsmodell, wo also eine unverfängliche Segmentierung auf berechtigte Interessen gestützt für ein umfassendes Profiling einer Einwilligung der Empfänger eingeholt wird, ist zulässig. Dementsprechend nehme ich mal an, wenn du sagst, wir müssen die Ziele und dann gibt es unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Use Cases. Also einfach E-Mail-Marketing an alle gleich, Klammer auf, so wie wir es machen, Klammer zu. Macht es überhaupt noch Sinn? ohne da zu gucken, was da eigentlich passiert am anderen Ende? Oder?
Ja, also ich sag mal so, es macht eigentlich immer weniger Sinn, aber auch das hängt natürlich sehr stark von dem Geschäftsmodell ab. Ja, es ist nicht immer so, dass ich irgendwie einen super fancy Personalisierungscase brauche. Ja, wenn ich eine sehr homogene Zielgruppe eigentlich habe, dann muss ich mich gar nicht so sehr mit Personalisierung jetzt im klassischen Sinn beschäftigen. Ja, Personalisierung ist ein Thema, was natürlich im E-Commerce-Kontext extrem relevant ist. Wenn ich ein großes Produktportfolio habe, dann geht's immer, ne, das nennt man so the next best offer, also was spiele ich jetzt wann, welchem Kunden aus, ne? Da reden wir sehr, sehr früh über Personalisierung. In anderen Szenarien im B2B, wenn ich sage, naja, eigentlich, ne, wir haben da eine sehr homogene Zielgruppe, da muss ich eben nicht wahnsinnig fancy irgendwie personalisieren. Was da oft zielführend sein kann, ist, dass man kleine Schritte in die Richtung unternimmt, ja, dass man eben sagt, okay, wir bedienen im Schwerpunkt vielleicht 3-4 Branchen und wir bauen mal unsere Segmente, ja, und die Ärztinnen und Ärzte, eine Kernzielgruppe, die bekommen letztendlich vielleicht den gleichen Inhalt, aber den bereiten wir so ein bisschen anders auf, damit er eben für diese Zielgruppe relevanter ist. Da sprechen wir dann aber eher über, ich sag mal, 2, 3 Varianten eines Newsletters und nicht so sehr über einen komplett durchpersonalisierten Newsletter. Insofern, ja, es kommt doch sehr, sehr stark auf das Geschäftsmodell letztendlich an.
Immerhin, dann fällt mir jetzt auf, dann haben wir doch Personalisierung. Wir haben nämlich einen Newsletter für die Schweiz und einen für Deutschland, die praktisch gleich sind, ja, aber eben im Aufbau, aber eben sich dann doch in der Reihenfolge der Inhalte unterscheiden und so ein bisschen. Mhm. Genau.
Da ist noch Luft nach
oben. Da ist möglicherweise ein bisschen Luft nach oben. Möglicherweise, ja.
Nico, eine Sache, die mich interessiert, ich oder wir als IT-Rechtsanwälte haben ja meistens so eine bisschen Grundahnung, aber wir können lernen nie aus und ich glaube, ich brauche da oder andere brauchen da auch noch mal ein bisschen Überblick. Vielleicht kannst du uns da helfen, wenn wir jetzt von der technischen Seite drauf gucken aufs Tracking, welche Schwierigkeiten gibt's denn da so? Kannst du da mal ein bisschen uns einen Überblick geben? Mhm.
Ich glaube, eine große Schwierigkeit ist die Frage, welche Kennzahl schaue ich mir überhaupt an? Das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, ne? Also ich sage mal, E-Mail-Marketing ohne Tracking macht keinen Sinn, aber man kann ja das auch noch ein bisschen fortführen und sagen, E-Mail-Marketing mit einem falschen Tracking, also mit dem Fokus auf die falschen Kennzahlen, macht natürlich auch keinen Sinn oder ist vielleicht sogar noch schwieriger, weil ich dann in die falsche Richtung optimiere. Das heißt, im ersten Schritt eben die Frage, welche Kennzahlen treiben überhaupt mein Geschäftsmodell? Ist es dann überhaupt eine Öffnungsrate? Ich mache mich dann immer ein bisschen unbeliebt mit der Frage, verdient ihr mehr Geld, wenn mehr Menschen eure E-Mail öffnen? Das ist erstmal kein Naturgesetz, dass das so ist. Wie gesagt, vielleicht wird die E-Mail auch nur geöffnet, damit sie dann gelöscht wird oder damit die Menschen sich dann abmelden können. Was natürlich dann deutlich spannender ist, ist die Frage, naja, wie entwickelt sich der E-Mail-induzierte Umsatz? Ja, also welchen Umsatzbeitrag hat der E-Mail-Marketing-Kanal? Wie verhalten sich die Menschen auf der Website? Fordern sie da eine Demo von meiner Software an oder füllen sie ein Formular aus? Das heißt, das sind so ein bisschen wir nennen es auch so die Lower-Funnel-KPIs, also die näher eigentlich an meinen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sich orientieren. Vorgelagert haben wir natürlich aber auch die klassischen E-Mail-Marketing-spezifischen Kennzahlen, die Anzahl der zugestellten E-Mails. Wir kennen die Bouncer, die zurückkommen. Wir schicken eine E-Mail an irgendjemanden, kommen eine Fehlermeldung zurück, weil das Unternehmen insolvent ist, dann hätten wir sozusagen eine E-Mail, die nicht zugestellt wurde. Und das können wir automatisiert natürlich messen. Die Bounce-Rate sagt uns etwas über die Adressqualität aus. Ja, wenn ich eine hohe Bounce-Rate habe, also vielleicht im zweistelligen Prozentbereich, dann habe ich definitiv ein Problem. Bounce-Rate sollte man natürlich möglichst niedrig sein, weil das auch ein Faktor ist, den sich die Spam-Filter anschauen. Wenn wir eine hohe Bounce-Rate haben, dann ist das etwas, was auch ein typisches Merkmal von Spam-Nachrichten ist. Die haben auch immer viele ungültige Adressen, die da beschickt werden. Wir haben die Öffnungsrate. Da hat uns unter anderem Apple allerdings ein bisschen das Spiel verdorben. Was hat Apple gemacht? Apple hat im September 2021 eine Funktion eingeführt, die nennt sich Apple Mail Privacy Protection, MPP. Und ja, damit hat uns Apple letztendlich die Öffnungsrate ein bisschen weggenommen. Das, was Apple macht bei allen Menschen, die Apple-Geräte nutzen und die Standard-Mail-App unter macOS oder unter iOS, also die vorinstallierte E-Mail-Anwendung, von diesen Menschen bekomme ich standardmäßig immer eine Öffnung zurückgespielt. Unabhängig davon, ob die Menschen tatsächlich geöffnet haben oder nicht. Das heißt, Apple verhindert in dem Fall nicht das Tracken der Öffnungsrate, sondern Apple verfälscht die Öffnungsrate und sagt uns, alle Apple-Menschen haben standardmäßig sozusagen immer geöffnet. Das hat dazu geführt, wir haben dann einige Anrufe bekommen von Bekannten aus dem Netzwerk etc., die meinten dann, wow, wir machen gerade was richtig gut hier im E-Mail-Marketing, die Öffnungsrate steigt.
Wir wissen nicht was, aber...
Genau, irgendwas machen, wir sind da gerade richtig genial unterwegs. Und da mussten wir so ein bisschen dann die Stimmung verderben und gesagt, indem wir dann gesagt haben, es könnte an Apple liegen. Apple verfälscht eben seit 2021 massiv die Öffnungsrate.
Kann man das technisch... Sorry, nee. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Meine Frage war nur, kann man das technisch bereinigen?
Ja, in Ansätzen. Also die Idee ist im Grunde, dass man sagt, man rechnet die Apple-Nutzer aus der Berechnung der Öffnungsrate raus und unterstellt denen dann einen Durchschnittswert und sagt eben, okay, die werden wahrscheinlich genauso viel oder wenig öffnen wie unsere Android-Nutzer als Beispiel. Und dann hat man sozusagen eine Hochrechnung. Es ist dann keine echte Öffnungsrate mehr, aber ein Schätzwert. Damit kann man arbeiten. Was man aber auf der Basis nicht machen kann, und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, was immer noch viele Unternehmen machen, so die berühmte Follow-up-Kampagne, ja. Ach, wir könnten doch mal eine E-Mail schicken an diejenigen, die beim letzten Mal nicht geöffnet haben oder an die, die geöffnet haben. Genau, und da haben wir natürlich einfach eine falsche Datenbasis und da hilft uns an der Stelle auch die Hochrechnung letztendlich nicht, ne, weil ich nicht mehr unique sozusagen tracken kann, ob geöffnet wurde oder nicht. Dazu kommt dann auch noch Outlook. Outlook macht das Gegenteil von Apple. Apple spielt uns immer eine Öffnung zurück. Outlook spielt uns erstmal keine Öffnung zurück, selbst eigentlich, wenn die E-Mail angeklickt und geöffnet wurde. Bei Outlook bekommen wir die Öffnung erst dann zurückgespielt, wenn wir rechtsklicken als Nutzer, als Nutzerin und sagen, Bilder herunterladen. Das machen natürlich nicht alle, ne? Sodass wir auch da wieder im Grunde einen Faktor haben, der die Öffnungsrate zusätzlich verfälscht.
Dann rechnet ihr die Outlook-Nutzer raus.
Ja, genau. Und Apple. Irgendwann.
Apple-Nutzer raus, Outlook raus.
Und wir gehen davon aus, dass Google eine ähnliche Privatsphärenschutzfunktion einführt wie Apple. Google hinkt immer so 2-3 Jahre hinterher, weil sie nicht so den starken Fokus auf Privacy haben. Aber da werden wir wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung sehen. Man könnte hier die vielleicht noch etwas gewagte These aufstellen, dass die Öffnungsrate früher oder später tot ist. Ne? Im Moment ist sie noch ein Indikator. Ich sehe ja schon auch noch Trends. Ne? Ich sehe, sie steigt oder sie sinkt. So der relative Bezug ist weiterhin da. Aber wir legen tatsächlich einen Fokus auf die Klicks. Das können wir Stand heute noch relativ valide tracken. Und natürlich auf die Frage, übergeordnet, das, was ich vorhin angesprochen habe, wie verändert sich das Kundenverhalten? Also kaufen die Menschen mehr, nachdem sie eine E-Mail bekommen haben? Generieren wir mehr Anfragen von den Menschen, die einen Link in der E-Mail angeklickt und anschließend sich auf der Website bewegen und dann vielleicht ein Formular ausgefüllt haben? Das sind die Zahlen, die wir nach wie vor relativ gut tracken können und die fürs Geschäftsmodell meistens auch viel relevanter sind als jetzt die Öffnungsrate.
Ein Satz noch zu den Klicks, weil da gibt's ja, da geistert bei mir immer, wobei ich es nie so ganz verstanden habe, immer noch rum, manche Firewalls würden ja einfach alle Links anklicken, um zu verhindern, oder um zu checken, ob das da irgendwie virenbelastet ist oder so.
Ja.
Stimmt es? Oder
ja,
gibt's
das? Das stimmt leider. Und insofern, das, was ich gerade gesagt habe, Klickrate können wir noch valide tracken, gilt leider auch nur noch ein bisschen eingeschränkt. Grundsätzlich ist die Klickrate schon, also da haben wir schon eine hohe Datenqualität, aber es gibt leider tatsächlich Spamfilter, die standardmäßig auf alle Links klicken in einem Newsletter oder in einer Marketing-E-Mail und dann in der Tat prüfen, was ist denn das eigentlich für eine Zielseite? Ist das irgendein Online-Casino? Ne? Ist das irgendein Phishing? Das macht aus Sicht des Spam-Filters auch total viel Sinn, das an der Stelle zu prüfen. Erhöht die Datensicherheit in Unternehmen, kann Phishing-Angriffe verhindern, führt aber dann auch wieder, wir haben eine höhere Klickrate im E-Mail-Marketing. Da ist im Grunde meine Empfehlung, sich mal anzuschauen, wie viel Klicks werden denn innerhalb der ersten Sekunden nach dem Versand generiert, ja? Wenn wir da plötzlich irgendwie 400 Klicks haben, obwohl wir vor 3 Sekunden erst auf Senden geklickt haben, dann haben wir entweder sehr, sehr loyale Fans da draußen, die wirklich
die rund auf um die E-Mail Uhr auf uns warten.
Genau, die sitzen und warten da nur. Vielleicht ist das bei Brands wie Apple oder Tesla der Fall. I don't know. In den meisten Fällen kann man dann aber im Grunde sagen, das sind automatisch generierte Klicks. Die müssten wir eigentlich fairerweise dann rausrechnen aus der Berechnung der Klickrate, weil das eben Bots sind, die dort geklickt haben. Kleiner Einschub an der Stelle, man muss auch immer so ein bisschen schauen, ob man an der Stelle vielleicht auch automatisch Abmeldungen generiert. Wenn wir einen Abmeldelink in unserer E-Mail haben und der Mensch, der klickt, sich sofort abmeldet, nachdem er auf den Link geklickt hat, ist er sofort raus aus dem Verteiler, dann hätten wir mit Blick auf die von dir, Martin, angesprochene Problematik die Herausforderung, dass Bots automatisch auch die Kontakte abmelden aus unserer Liste. Da könnte es Sinn machen, auf der Abmeldeseite dann noch einmal zusätzlich kurz nochmal zu fragen. Ne? Ja, Sie möchten sich abmelden, alles fein, können Sie machen, aber bitte bestätigen Sie das nochmal kurz. Diesen zusätzlichen Klick würde der Bot dann nicht gehen, dort nicht mitgehen, sodass man tatsächlich auch ein Auge auf automatisierte Abmeldungen werfen sollte. Mhm.
Okay, aber jetzt mal angenommen, die E-Mail ist angekommen, ein echter möglicher Kunde macht sie auf, weil er Interesse hat, klickt auch auf den Link, kommt auf die Landingpage. Dann finde ich ja total spannend die Frage, macht es eigentlich Sinn, die Landingpage dynamisch zu gestalten. Also ja, je nachdem, wann der Kunde von welchem Endgerät klickt, dem was anderes anzuzeigen. Ja. Eine Art Personalisierung in Echtzeit, das finde ich total spannend. Macht ihr das? Macht das Sinn?
Ja, Kannst du uns das erzählen? Ja, absolut. Das ist eine super spannende Taktik. Letztendlich geht es ja immer im E-Mail-Marketing, im CRM, aber natürlich auch dann auf der Landingpage um die Frage, wie können wir die Relevanz erhöhen? Ja, und ein Beispiel wäre, wenn ich weiß, der Mensch, der da gerade geklickt hat, der nutzt ein Apple-Gerät und ich habe eine App im App Store, dann könnte es Sinn machen, genau diese App dann auch bevorzugt auf der Landingpage einfach mal auszuspielen und zu sagen, ne, mit einem Tab kannst du hier unsere iOS-App herunterladen als Beispiel.
Und nicht nur höhere Preise anzuzeigen, weil die Nutzer
Apple-Nutzer. Da gibt es auch sehr, sehr spannende Themen. Ich glaube, das wird möglicherweise oder hat vielleicht auch schon die Gerichte beschäftigt, ne, dass man tatsächlich je nach Endgerät unterschiedliche Preise bekommt. Die These ist ja immer, ach, die Menschen, die Apple-Geräte nutzen, die sollen auch mal 20% mehr für eine Reise ausgeben, ne, die haben das Geld. Also genau, das finde ich, da geht es in Richtung dynamisches Pricing. Das ist tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven sehr spannend. Genau, und bezogen auf die Landingpage wäre ein weiteres Beispiel. Ich bin vielleicht im B2B unterwegs. Ja, ich möchte, dass die Menschen irgendwie ein Formular ausfüllen. Da muss man sagen, wie viel Spaß macht das auf so einem kleinen Display unterwegs, während ich gerade vielleicht irgendwie in der Bahn sitze, so ganz viele Kontaktdaten in so ein kleines Formularfeld einzutragen, nur in Anführungszeichen, um eine Anfrage irgendwo zu stellen. Und da könnte man hingehen und auf der Landingpage für mobile Nutzerinnen und Nutzer bevorzugt einfach die Telefonnummer einblenden, die ich dann mit einem Tab, also einmal tippen und schon ist das Telefonat hergestellt. Das ist etwas, was scheinbar ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass man mit Smartphones auch telefonieren kann. Manchmal hat man so den Eindruck, die Menschen haben es vergessen. Und das ist in vielen Fällen natürlich...
Nur per WhatsApp.
Genau. Großartig, cool. Ja. Ich erinnere mich irgendwie an ein Gespräch, irgendwie in der Bahn habe ich das mal so ein bisschen verfolgt. Da waren Jugendliche, haben sich irgendwie Sprachnachrichten hin und her geschickt und sind irgendwann auf die Idee gekommen, dass man auch direkt anrufen kann. Aber es hat ein bisschen gedauert. Also das fand ich sehr lustig zu beobachten. Und ja, also in vielen Fällen macht es sehr viel mehr Sinn, die Menschen im B2B dann nicht in irgendeine Formularwüste zu schicken. Ne? Wenn du hier Kunde werden willst, bitte erstmal alles ausfüllen, sondern im Grunde dann einfach die Telefonnummer einzublenden. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Taktik. Ob man an der Stelle dann wirklich auch mit sehr dynamischen Inhalten arbeitet, mit entsprechenden Tools, um die Website zu personalisieren, das gibt es alles. Das ist keine Raketenwissenschaft mehr. Aber auch da bin ich immer ein bisschen Fan von so einer pragmatischen Vorgehensweise, dass man im Grunde einfach sagt, okay, lass uns mal klein anfangen. Ja? Lass uns mal die Landingpage duplizieren, so dass wir im E-Mail-Kanal zumindest mal eine andere Landingpage nutzen als bei unseren Google-Ads-Kampagnen, weil der Kontext ein komplett anderer ist. Einmal spreche ich Neukunden an, einmal Bestandskunden, so dass ich im ersten Schritt vielleicht gar nicht unbedingt wirklich personalisiere, aber zumindest mal weitere Varianten meiner Landingpage in meinem Content-Management-System hinterlege. Das erleichtert im Übrigen auch wieder das Tracking, weil ich dann sozusagen ein ausgefülltes Formular eindeutig einer Landingpage zuordnen kann, um dann auch einfach nochmal eine bessere Datenqualität zu bekommen, auch wenn Consent abgelegt wurde.
Jetzt geht es uns ja hier vor allem um die technischen Fragen und sozusagen ein bisschen Outlook, was es alles schon gibt und was man vielleicht machen kann als bisschen fortgeschrittener E-Mail-Marketer. Nur aus rechtlicher Sicht natürlich nochmal der Hinweis, fast alles von dem, was wir hier beschrieben haben, wird eine gesonderte Einwilligung brauchen. Absolut, oder eine Einwilligung brauchen, ja, wo man dann eben dem Kunden auch die Chance gibt, da Nein zu sagen. Ob man einen Newsletter haben muss, der nicht personalisiert ist oder Landingpages anbieten muss, die ohne Individualisierung auskommen, ist eine Zusatzfrage. Das glaube ich, dass das nicht der Fall ist, dass man schon sagen kann, wenn du unser Newsletter abonnierst, dann ist der eben mit Tracking und mit Personalisierung, aber man muss eben darauf hinweisen und das dann gesondert einholen.
Nico, jetzt sprechen wir über Trends. Ich habe vorhin im Vorgespräch, wo Martin nicht immer erzählt, was wir gerade so machen, vom IT-Juristentag erzählt. Das ist ein Barcamp, das ich organisiere, und da waren da können die Teilnehmenden selbst bestimmen, über welche Themen gesprochen wird, und eins der bestimmenden Themen war KI.
Ja.
Merken wir auch in unserer Beratung, dass das doch dass es mehr ist als ein Trend. So neu ist es ja gar nicht, aber so wird es zumindest wahrgenommen. Zumindest ist es neu in der täglichen Arbeit angekommen, so scheint mir. Wie ist es denn bei euch? Also ist KI schon da oder wird KI das CRM verändern? Welche Auswirkungen hat das auf Systeme, auf Contentproduktion?
Ja.
Gib uns da doch mal einen Einblick in deine Sicht und deine Erfahrung.
Sehr gerne. Also es ist natürlich ein unglaublich spannendes Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Es ist tatsächlich, du hast es angesprochen, auch kein grundsätzlich neues Thema. Spamfilter arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit KI. Ne? Ich werde dann manchmal gefragt, naja, darf ich denn irgendwie ein bestimmtes Wort in die Betreffzeile schreiben oder wird dann sofort meine E-Mail gefiltert? Die Spamfilter sind mittlerweile viel, viel schlauer, ja, und bewerten viele, viele verschiedene Kriterien bis hin zu einer Bilderkennung. Ja? Das heißt, da beschäftigt uns das Thema KI schon sehr lange. Wir haben so Themen wie automatische Optimierung der Versandzeit. Ne? Auch das ist ein Thema, das können wir bei je nach System, einige Systeme stellen das seit vielen, vielen Jahren bereit, dass ich nicht einen Versandzeitpunkt für alle Menschen habe, sondern im Grunde individuell geschaut wird, basierend auf den historischen Kennzahlen, wann sollte denn der Nico am besten die E-Mail bekommen? Dann, wenn er gerade in der Mittagspause vielleicht ein bisschen Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, während der andere vielleicht später Mittagspause macht, die E-Mail später bekommt. Insofern ist es kein komplett neues Thema. Was sich aber natürlich verändert, dass KI auch tatsächlich mehr in der Content-Produktion genutzt wird. Und da bin ich tatsächlich auch sehr dankbar über die Entwicklung, weil Martin, du hast gesagt, das Thema verfolgt mich, also das Thema CRM, E-Mail-Marketing verfolgt mich seit vielen, vielen Jahren. Ich muss leider sagen, Jahrzehnten mittlerweile. Ja,
willkommen im Club. Und,
genau. Keine Ahnung, von dir spricht.
Und auch so ein Thema, über das wir gerade gesprochen haben, also Segmentierung, Personalisierung, die Fahne halte ich seit vielen, vielen Jahren hoch und eigentlich haben das auch alle verstanden. Die Systeme können das mittlerweile auch, es gibt nicht mehr die technische Limitierung, aber der große Einwand war dann immer, ja klar, ich habe das verstanden, für 10 Zielgruppen vielleicht 10 verschiedene Newsletter mal zu erstellen, also zu segmentieren, aber wer soll die ganzen Inhalte schreiben? Irgendwann will ich auch nochmal schlafen und ich kann nicht immer weiter Inhalte erstellen. Und das ist natürlich ein Thema, ne? Die Antwort ist natürlich schon oder kann sein auf diese Frage, naja, Systeme, Large Language Models wie ChatGPT können mir natürlich dabei helfen. Ja, ChatGPT ist unglaublich gut darin, Variationen von Texten zu schreiben, ne? Dass ich eben sage, ich habe hier ein Segment von Kunden, die eher emotional angesprochen werden wollen. Die anderen sind eher ein bisschen sachlich. Ne? Das kann mit dem Geschlecht zu tun haben, mit dem Alter etc. Und dem System einen bestehenden Text zu geben und zu sagen, schreib mir den mal, änder den mal, ja, dass der emotionaler ist, das funktioniert wirklich schon herausragend gut. Und das Schöne ist, das kann ich auch dann machen, wenn meine Technologie noch nicht so weit ist, meine Marketing-Technologie. Am Ende ist es Cut and Paste. Ja, ich kann einfach wechseln zu ChatGPT, Texte rüber kopieren. Das Gleiche gilt für das Thema Testing. A/B-Testing, das ist auch etwas, was seit 20 Jahren empfohlen wird. Das macht auch total viel Sinn. Ja, aber auch da so ein bisschen der Kreativität auf die Sprünge zu helfen und zu sagen, hallo ChatGPT, erstell mir mal 10 Varianten dieser Betreffzeile. Keine Variante sollte länger als so und so viel Zeichen lang sein und alle sollten ein Emoji oder kein Emoji enthalten etc. Also ich muss da natürlich möglichst gut auch meine Eingabe, meinen sogenannten Prompt formulieren und dann bekomme ich eine ganze Reihe an Ideen für das A/B-Testing. Dann ist wiederum auch die menschliche Intelligenz gefragt, dann nämlich zu schauen, was passt denn zu meiner Marke, ja, und was basierend auf meinen Erfahrungswerten könnte hier am besten funktionieren von den 20 Varianten. Da kann ich und muss ich am Ende eine Entscheidung treffen, aber für die Content-Produktion ist es großartig, bis hin natürlich zum Thema Bilder generieren lassen, ne? Dass ich nicht mehr 3 Stunden lang irgendwelche Stock-Datenbanken durchsuchen muss, um dann für viel Geld ein dann vielleicht doch nicht passendes Motiv irgendwo zu finden und zu kaufen. Da kann ich natürlich mit Tools wie Midjourney super schnell sehr, sehr relevante Fotos generieren lassen. Auch das hat, finde ich, eine sehr, sehr spannende juristische Fragestellung, die, glaube ich, seid ihr viel näher dran, noch nicht so richtig beantwortet ist. Also gibt, was ich gehört habe, Fotografen, die dann sagen, nee, Leute, also so funktioniert's nicht, ne? Die KI mal eben zu trainieren mit meinen Fotos.
Ja. Genau, aber auf User-Seite ist es halbwegs safe. Das ist ja das Erstaunliche. Wenn ich halt nur die Anwendung nutze mit den dort schon vorhandenen Daten, selbst wenn sozusagen das Feeding rechtswidrig war, weil die über die Schranken, die es da im Urheberrecht gibt, vielleicht hinausgegangen sind, infiziert es in aller Regel nicht das Endprodukt. Ne? Ich fand es lustig, das Thema unterschiedliche Versionen desselben Textes. Früher hieß es bei mir Schütteln. Es war eine typische Studierendenaufgabe, aus einem Text, den ich für irgendein Magazin oder irgendwas geschrieben habe, eine Zweit-, Dritt-, Viert-Version zu erstellen, die vielleicht ein bisschen anders aufgebaut ist, damit man nicht sieht, dass derselbe Inhalt ist, aber einfach für eine andere Publikation, für die Website oder für den Newsletter oder whatever, das fällt natürlich auch weg. Und da, klar, muss man nochmal drüber schauen.
Haftung für KI-Inhalte. Setzen Unternehmen KI zum Beispiel zum Generieren von Inhalten ein, haften sie für die Verwendung des Outputs nach außen vollumfänglich für Rechtsverstöße. Das kann neben Urheberrechtsverletzungen auch Wettbewerbsverstöße, Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder Verstöße gegen das Datenschutzrecht betreffen. Die Folgen können kostenintensive Lizenznachforderungen, Abmahnungen durch Verbraucherverbände und Wettbewerber, Schadensersatzansprüche, Richtigstellungsansprüche oder Untersuchungen durch Datenschutzaufsichtsbehörden sein, die im schlimmsten Fall in Bußgeldern enden können. Deshalb empfiehlt es sich, KI-generierte Inhalte stets noch einmal zu prüfen, bevor sie eingesetzt werden, zum Beispiel mit Hilfe eines Plagiatsprüfers.
Genau, jetzt haben wir gesprochen über Content. Gibt es auf der, sagen wir mal, CRM-Personalisierungsseite schon technische Anwendungen, wo man sagen kann, ich habe die Daten, liebe KI, ja, Data Lake, spuck mir doch mal Use Cases aus, wie ich jetzt hier differenzieren kann? Oder gut, es ist ja so ein bisschen wie das AB-Testing, was du schon angesprochen hast mit den Betreffzeilen, aber das wird man sicherlich auch auf der Datenseite machen können.
Ja, absolut. Und ich glaube, da wird es nochmal richtig spannend, wenn ich dann tatsächlich KI nicht nur nutze, um Varianten für das AB-Testing zu produzieren, sondern das wäre zumindest theoretisch denkbar, dass ich sage, also ich schaue mir die zum Beispiel soziodemografischen Daten einer Person an und ich sehe, aha, das ist irgendwie eine weibliche Person, die ist irgendwie 25 und wohnt in Köln. Dann könnte ich rein theoretisch dieser Person im Hintergrund meines Produkts, ja, zeige ich dann ein Foto, wo irgendwie der Kölner Dom zu sehen ist, mal als Beispiel. Ne? Das heißt, ich könnte natürlich auch die Models, mit denen ich arbeite, könnte ich anpassen, je nachdem sozusagen, wie alt der Empfänger, die Empfängerin ist oder welche weiteren Daten sie aufweist. Das heißt, die Kernidee ist im Grunde, und vielleicht sind wir irgendwann an dem Punkt, dass tatsächlich auch Bilder für jeden einzelnen Empfänger, für jede Empfängerin dynamisch generiert werden. Und das wäre natürlich, ich sag mal, Personalisierung at its best, ja, dass wirklich auch Produktfotos
gut funktioniert.
Wenn es wirklich gut funktioniert, absolut, ne, und wenn die Rechenleistung das hergibt und wenn auch das sozusagen in meinen mit den Freigabeprozessen in meinen Unternehmen kompatibel ist, da sehe ich noch so ein großes Thema, was noch nicht so geklärt ist, weil es klingt irgendwie in der Theorie total sinnvoll, heißt aber faktisch, dass ja Fotos verschickt werden, die in keinster Weise irgendwie freigegeben werden können, ne? Weil bei 1 Million Empfängern hätte ich 1 Million Fotos. So, da brauche ich einen langen Freigabeprozess. Da sehe ich eine große Herausforderung, plus natürlich auch die Frage, wann die Marketing-Technologieanbieter das wirklich so in der Form unterstützen. Da sehen wir, dass die meisten Plattformen, naja, es geht so langsam los, ne? Aber das ist noch nicht so richtig fancy, was man da bislang sieht. Es gibt ein paar Unternehmen wie Salesforce, die da schon recht weit vorne sind. Bei den meisten Tools hat man aber den Eindruck, naja, das ist wie so oft, ne? Also ich sag mal, die Presseabteilung ist schneller als die Entwickler, ja, so dass eigentlich sehr schnell gesagt wird, naja, unsere Plattform hier, wir können jetzt auch KI. Es ist am Ende dann aber, ich sag mal, irgendwie ein bisschen eine Schnittstelle zu ChatGPT, so dass ich dann in meinem E-Mail-Editor eine Betreffzeile generieren lassen kann. Das ist nett. Kann ich aber genauso gut mit zwei Browserfenstern machen und dann kann ich hin und her kopieren. Also der ganz große Fortschritt, der ist das noch nicht.
Aber erwartest du das in den nächsten Jahren, dass da viel passieren wird? Das ist
ja
linear.
Das glaube ich schon, mit Blick auf Content-Produktion, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, dass wirklich alles komplett durchautomatisiert wird und auf Autopilot läuft. Also schauen wir mal, das wird glaube ich noch eine Zeit lang dauern, wenn überhaupt. Aber Da sind, glaube ich, weiterhin menschliche Intelligenz ist da notwendig, um einfach Prozesse abzustimmen, ja, um das auch nochmal irgendwo rechtlich zu prüfen etc. Was, glaube ich, passieren wird, und da sehen wir auch schon erste Entwicklungen hin in die Richtung, dass die Systeme bedienbarer werden, ja, also dass wir beispielsweise und nicht mehr so in Klickorgien haben, um jetzt ein Segment zusammenzustellen, ne? Das ist im Moment, muss ich unglaublich viele Filter setzen, das ist alles schon echt ein bisschen nervig, sondern dass ich letztendlich, ich sag das jetzt mal ein bisschen salopp, mit meinem CRM-System sprechen kann, dass ich Fragen an das System stelle, dass ich sage, wie groß ist eigentlich der Anteil meiner inaktiven Kundinnen und Kunden? Ja, und dann bekomme ich eine Antwort, bekomme vielleicht auch einen Vorschlag, dass ich die doch mal irgendwie mit einer Reaktivierungskampagne ansprechen sollte, bis hin zu auch sehr ausgefeilten Auswertungen, dass ich sage, Mensch, wir haben vor 3 Jahren eine Facebook-Kampagne gemacht, damit haben wir 1000 Kunden gewonnen. Wie viele sind denn heute noch Kunde und wie hoch ist der Kundenwert, den wir mit Kunden generiert haben? Das ist etwas, da gibt es im Moment noch so das ganze Thema Data Science, gibt Unternehmen, die da ganz Abteilungen mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Und da glaube ich, dass KI gerade so das ganze Thema Data Science zugänglicher machen wird, was ein Riesenfortschritt für das CRM wäre, wo ich mich wirklich sehr darauf freue, ne, weil das so die Einstiegsbarrieren im Grunde reduziert.
Ne? Ja. Super spannend. Da glaube ich auch dran, dass das, dass da noch viel passieren wird. Ohne Menschenhand wird es am Ende dann nicht sozusagen weitergehen. Muss man sich sicherlich schon nochmal im Einzelnen anschauen. Vielleicht noch kurzer Themawechsel. Zwei oder ein Aspekt Spam-Bekämpfung. Jetzt gibt's ja schon immer Firewalls und oder Spam-Filter bei den Providern, die rausfiltern. Gibt's da irgendwas Neues, was du sagen kannst, wo man vielleicht als Versender auch aufpassen sollte?
Wir sehen da eigentlich vielleicht interessanterweise eine große Parallele zu den Google-Algorithmen. Also wer sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, der weiß, dass Google einfach immer besser darin wird, wirklich zu erkennen, ob ein Inhalt brauchbar ist, ob er hilfreich ist. Ja? Helpful Content Update, das ist das, was jetzt irgendwie seit ein paar Tagen wieder durch die SEO-Szene geistert, das Thema. Das heißt, ne, irgendwie ja, in den 90er Jahren hat man SEO gemacht, indem man irgendwie ganz oft einen Suchbegriff mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund immer weiter auf die Seite gesetzt hat. Ja, und Suchmaschinen wie Alta Vista kennt heute, kennen die wenigsten noch, die haben gesagt, oh, da steht so oft das Wort XY auf der Seite, das muss ja super relevanter Inhalt sein. Und das ist etwas, was Google natürlich immer weiter perfektioniert hat, dass Google sich die Textlänge anschaut, ja, und eben die Qualität der Inhalte bewertet. Da sehen wir eine große Schnittmenge zu der Frage, wie Spamfilter funktionieren. Die werden auch immer besser darin zu bewerten, ob die Inhalte letztendlich für die Menschen da draußen relevant sind. Es gibt den sortierten Posteingang in Google, damit hat das angefangen. Ne? Alles, was Werbung ist, wird schon mal raussortiert. Das ist kein Drama, weil die Menschen durchaus auch in diesen Werbetab noch reinschauen. Aber das, was wir bei den Spam-Filtern sehen, ist, dass das Engagement eine wesentlich wichtige Rolle heutzutage spielt. Also früher sind die Spamfilter eben hingegangen, haben gesagt, oh, da steht irgendwie Casino im Betreff, das muss Spam sein. So einfach ist es aber ja nicht, weil vielleicht auch die lokale Tageszeitung in ihrem Newsletter über die Eröffnung eines Casinos berichtet. Das ist deshalb kein Spam. Aber eine E-Mail, die unterdurchschnittliche Öffnungs- und Klickraten aufweist, ne, wo die Spamfilter dann auch sehen, die Menschen reagieren auf diese E-Mail nicht. Also ganz, ganz wenige, die dann wirklich klicken. Da gehen die Spamfilter eben hin und sagen, also bei dieser E-Mail, da da ist die Wahrscheinlichkeit mal deutlich größer, dass es eine unerwünschte Nachricht ist, weil was haben alle Spam-E-Mails gemeinsam? Natürlich schlechte Öffnungs- und Klickraten, ne? Ein ganz, ganz großer Teil ignoriert. Und das ist ein spannender, auch eine strategische Fragestellung, ja, dass man sozusagen auch vor dem Hintergrund sagen muss, wir müssen zwingend relevant sein. So diese Idee, ein Newsletter an alle und wir hoffen und setzen darauf, dass sich irgendjemand schon dafür interessieren wird. Das funktioniert auch mit Blick auf die Spamfilter immer schlechter. Oder auch so diese Perspektive in Unternehmen, dass sie sagen, naja, Der E-Mail-Versand, der kostet uns ja so gut wie nichts. Wir pusten einfach mal raus, ne? Wenn ein paar Menschen kaufen, dann ist doch schon okay. Nee, ist nicht okay, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit signifikant dann steigt, dass E-Mails als Spam eingestuft werden.
Das ist dann auch der Grund sozusagen für so ein Verteilermanagement, dass ich halt Leute, die seit 2 Jahren nicht geöffnet habe, haben, weil sie ihre E-Mails gar nicht mehr abrufen, auf dem alten Gmx-Account dann auch rausschmeiße, oder?
Absolut, und das fällt vielen Unternehmen schwer und manchmal werden wir ganz entsetzt angeschaut, wenn wir in Beratungsprojekten dann sagen, was wollt ihr? Ihr wollt, dass wir hier irgendwie Datenkontakte rausnehmen, die Reichweite reduzieren.
Die waren doch teuer.
Die waren teuer, die haben wir doch teuer eingekauft, genau. Ja. Aber in der Tat, also es erhöht natürlich Öffnungs- und Klickraten, wenn ich die Karteileichen aus dem System rausnehme, und es reduziert Beschwerderaten. Ne? Auch die Frage, wie viele Menschen haben denn auf Report as Spam geklickt in Gmail, T-Online und Co., auch ein ganz wichtiges Signal für die Spamfilter. Und auch vor dem Hintergrund, und da haben wir, glaube ich, auch eine hohe Schnittmenge mit den juristischen Fragestellungen, dass man letztendlich eben sagt, wir wollen nicht mit Menschen kommunizieren, die das eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen denen nicht irgendwie das Einverständnis unterjubeln, sondern wir wollen letztendlich eine hohe Relevanz schaffen und wir nehmen in der Tat die Kontakte raus, wo wir einfach sehen, das interessiert die einfach nicht mehr, das Thema.
Okay. Nico, mit Blick auf die Uhr, auch wenn wir noch ewig weitersprechen könnten, fürchte ich, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Aber eine Abschlussfrage habe ich noch. Wir haben ja hier in diesem Podcast einen großen Fußballfan. Wir machen diese Diskussion nicht auf, weil wir sind unterschiedlicher und also unterschiedlichen Lagern zugehörig. Aber
ist doch gar kein Verein. Egal.
RB Leipzig. Also auf jeden Fall gab es letzte Woche einen Vorfall, einen E-Mail-Marketing-Vorfall, der hier in der Kanzlei für Gesprächsstoff gesucht hat. Dort hat ein Fußballverein
Union hat Mist gebaut.
Genau, sagen wir es doch, wie es ist.
Union Sie haben hat offenbar gebaut. Mails, die an nur einzelne vorgesehen waren, einfach an den gesamten Verteiler
an alle,
geschickt.
Okay.
An
okay.
alle, ja. Also,
ich hatte erst Martin im Verdacht, ehrlich gesagt, weil da nämlich stand, ich wäre angemeldet worden und herzlich willkommen als Mitglied. Wollte nicht Karten kaufen. Und meine erste Reaktion war natürlich, das nicht Union anzuhängen, sondern Martin zu fragen, warst du das? Und dann kam aber aus allen Ecken des Büros, Martin, warst du das? Und klar, es war kein Fehler bei Martin, es war ein Fehler bei Union.
Also CRM-systemmäßig ist Union noch nicht Champions League. Gestern Auftaktmatch, aber das...
Es war knapp, bis zur 90. Minute haben wir alle noch gedacht, aber haben sie dann am Ende doch. Aber haben sich gut geschlagen, muss man ja anerkennend sagen. Aber wir wollen gar keine Fußballdiskussion aufmachen, sondern ich wollte dich einfach nochmal fragen, was sind denn so die größten Herausforderungen eines funktionierenden CRM-Systems? Wenn Union jetzt zuhört, was kannst du denen mit auf den Weg geben?
Ja, genau. Schöne Grüße. genau. Vielleicht allgemeiner gesprochen tatsächlich, genau. Ich glaube, das, was tatsächlich ein großes Missverständnis ist, ist, dass CRM rein technologisch betrachtet wird. Ne? Also als reines System sozusagen betrachtet wird. Da haben, das muss man wirklich so sagen, natürlich die Technologieanbieter auch ihren Teil dazu beigetragen, dass die eben sagen, naja, wenn du hier unterschreibst, ne, dann kannst du hier unser System einführen. Und dann wird alles dann gut, alles wird super. Automatisiert, alles wird super. Ne? Wir schicken hier wirklich nur noch an die Kontakte, die auch wirklich, die sich für die Inhalte interessieren. Alles wird automatisiert. Und tatsächlich ist das natürlich nicht der Fall. Es ist erstmal nur ein neues System, was ich dann nutzen kann oder eben auch nicht nutzen kann. Das heißt, wenn es mir da nicht gelingt, auch die Menschen in meinem Unternehmen mitzunehmen, dann werden die festhalten, einfach weiterhin Excel vollschreiben. Die werden das System ablehnen und sagen, ach ja, es gibt da jetzt so ein komisches neues System und in 4 oder in 3 Jahren wird das sich eh wieder ausgetauscht. Es ist ganz entscheidend und das ist wirklich, ich sag mal, auch eine psychologische Herausforderung, ne? Den Menschen auch im Unternehmen den Wert des Systems aufzuzeigen, den Wert auch des CRM aufzuzeigen. Also warum machen wir das, was wir da tun? Wir wollen den Vertrieb nicht ersetzen durch irgendeine KI, sondern wir wollen dem nervige Arbeit abnehmen, ja, dass nach einem Termin, den der Außendienst vielleicht vorgenommen hat, automatisch eine E-Mail verschickt wird. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hier ist nochmal das White Paper. Ja, das ist etwas, das muss dann der Außendienstkollege nicht mehr im Auto machen, kurz bevor er wieder sich auf den Weg macht. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Perspektive auf das Thema, ne? Dass man es nicht rein technologisch denkt, sondern es geht am Ende um Menschen, die das System nutzen. Es geht um Prozesse. Es geht auch um Kreativität. Wenn ich das System nicht mit wirklich durchdachten Kampagnen ausstatte und entsprechend einrichte, dann werde ich keine Fortschritte im CRM erzielen. Geht natürlich auch um datenschutzrechtliche Aspekte, die ich von Anfang an mit auf dem Schirm haben muss. Wenn ich da eben, da kommen wir wieder zur Strategie zurück, wenn das nicht der Fall ist, dann passiert möglicherweise genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Dann wird eben doch noch hin und her werden irgendwelche Excel-Listen exportiert und importiert. Ja, Ursache dafür ist oft, dass das System auch nicht richtig implementiert, nicht richtig integriert ist. Ne?
So wird es hier sein. Ich bin ziemlich sicher, es kann ja nicht sein, dass ein Einzelner, also kolportiert wurde, Fehler eines Mitarbeiters, kann ja nicht sein, dass der in der Hand hat, statt an wie viel hätten es bekommen sollen, alle Mitglieder minus die, ungefähr 30.000 hätten die Mail bekommen sollen. Mhm. Und bekommen haben sie sicher 200, 300, 400.000. Ja, das, weil er offenbar dort falsche, hatten wir in der Praxis ja auch schon, meldepflichtiger Datenschutzverstoß, Fragezeichen. Ja, wenn ich, dort ist einer, also angeblich einem Tandem an Kollegen passiert, dass sie statt eine Gruppe zu exkludieren, nämlich alle anderen, die keine Einwilligung erteilt haben und noch irgendwie so, haben sie alle anderen inkludiert und die und alle haben die Mail bekommen, außer die 500, die sie bekommen sollten. Das sollte auch technisch nicht so einfach möglich sein, sagen wir
mal
so.
Absolut. Ich muss schauen, dass ich diese manuellen Prozesse rausnehme. Ich meine, es hat datenschutzrechtliche Komponenten oder Fragestellungen, die damit dann einhergehen, aber es ist natürlich auch einfach unglaublich nervig für die Menschen, die das System benutzen. Die sollen ja eigentlich ihre Zeit und ihre Kreativität in das Formulieren der Betreffzahl, in den Content dort sozusagen die Zeit reinstecken und nicht, dass sie da manuell Daten hin und her schieben müssen. Es gab vor einiger Zeit auch mal einen großen Anbieter von eines Bonusprogramms und der hat, glaube ich, versehentlich, ich glaube, alle oder zumindest einen großen Teil der Kunden gratuliert, hat gesagt, irgendwie herzlichen Glückwunsch, sie haben, ich glaube, ein Auto gewonnen. Und das ist auch vor Gericht gelandet. Wie das am Ende ausgegangen ist, ob dann ganz viele Autos angeschafft werden mussten, weiß ich nicht mehr. Aber Martin, es ist genau, wie du beschreibst. Also wir brauchen da saubere Prozesse und da kann ich auch allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, wenn das noch nicht der Fall ist, wirklich dem Management da auf die Füße steigen und versuchen, ein bisschen, ja, positiven Druck aufzubauen, dass wir da vernünftige Systeme und vernünftige Datenstrukturen haben. Ansonsten passieren früher oder später Fehler und es wird nicht möglich sein, wirklich eine relevante E-Mail-Kommunikation aufzubauen.
Was ein Schlusswort. Und ja auch der Bogen zu dem Anfang unseres Interviews, wo du gesagt hast, es bedarf einer Strategie. Und liebe Leute, ja, wenn ihr uns anruft und sagt, könnt ihr uns hier einen CRM mit bisschen Direktmarketing machen, dann ist es nicht damit getan, dass ihr eine Software empfehlt und die dann ab übermorgen läuft, sondern man muss sich erstmal Gedanken machen, was wollt ihr genau, was sind eure Use Cases, ihr müsst das Rechtliche mit einbeziehen, ihr müsst das Technische mit einbeziehen, aber ihr müsst eure Leute mitnehmen, ihr müsst halt auch gucken, was die Leute da sagen dazu. Also vielen Dank dir für die ganzen wertvollen Inhalte, Content, die
gerne
menschlich kreiert wurden und nicht von irgendwelchen Large Language Models. Ich glaube, da konnten jetzt viele, auch wir, was mitnehmen. Ich muss mal wieder unseren Newsletter überdenken. Das ist immer der Nachteil, wenn ich mit kompetenten Leuten spreche. Ging mir bei Tracking auf der Website genauso, haben wir erstmal abgestellt danach. Ganz toll. Vielen Dank, dass du da warst, Nico.
Vielen Dank euch für die Einladung. Große
Freude. Hat Spaß
gemacht. Ja, danke schön, Nico. Auch von mir.
Jo, wir sind jetzt, liebe Zuhörenden, außergewöhnlich lang geworden. Wir haben auch in unserem Intro-Teil, den Nico gar nicht gehört hat, ein bisschen ausschweifiger geredet als sonst. Aber wenn ihr bis hierhin gehört habt, freuen wir uns, und es euch gefallen hat natürlich, dann freuen wir uns, wenn ihr uns vielleicht bei dem Podcast-Player eurer Wahl eine Bewertung dalasst oder sogar was schreibt dazu, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr euch jederzeit an schirmbacher@herting.de wenden. Jo, damit ist also Folge 42 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien im Kasten. Wir hören uns spätestens im Oktober wieder und sagen Tschüss. Ciao, Nico. Vielen Dank.
Ciao, danke schön.